Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesen beiden Vorträgen über das Buch Esther. Wie wir schon in der Einleitung gehört haben, ein interessantes Buch, ein ganz besonderes Buch des Alten Testamentes. Ja, auch ein Buch, was nicht so gut bekannt ist. Ich hoffe, ihr habt es vorher gelesen. Das erleichtert euch nämlich das Zuhören. Wir können das Buch Esther jetzt nicht ganz lesen, aber ich möchte doch gerne den Anfang und das Ende des Buches lesen, bevor wir jetzt etwas darüber hören. Ich lese aus Esther 1, ab Vers 1. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros, das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte, in jenen Tagen, als der König Ahasveros auf dem Thron seines Königreichs saß, in der Burg Susan war, im dritten Jahr seiner Regierung, da gab er ein Gastmahl allen seinen Fürsten und Knechten und den Mächtigen von Persien und Medien, den Vornehmen und Fürsten der Landschaften vor ihm. Als er den herrlichen Reichtum seines Königreiches und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage sehen ließ. Und dann Kapitel 10. Und der König Ahasveros legte dem Land und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordokais, zu der der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben im Buch der Chroniken der Könige der Meder und Perser? Denn Mordokai, der Jude, war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Frieden seines ganzen Geschlechtes. Soweit zunächst das Wort Gottes. Ja, das Buch Esther, was erwartet uns heute? Wenn wir das Buch Esther, ein Buch aus dem Alten Testament, richtig verstehen wollen, dann müssen wir uns ein wenig mit dem historischen Hintergrund und der Bedeutung der eigentlichen historischen Handlung beschäftigen. Das ist immer der Startpunkt, gerade wenn wir ein Bibelbuch aus dem Alten Testament lesen, zuerst einmal schauen, was ist der historische Kontext. Dann werden wir heute Nachmittag einiges hören über Prophetie, denn dieses Buch Esther hat eine sehr prophetische Bedeutung. Obwohl es ein geschichtliches Buch ist, hat es doch eine große prophetische Bedeutung. Und nicht ganz ohne Grund steht dieses Buch in unseren deutschen Bibeln so im Übergang zwischen den geschichtlichen und den prophetischen Büchern. Dieses Buch beschreibt uns die Wege Gottes mit Israel. Wir werden das ein wenig näher sehen. Aber natürlich werden wir uns auch mit der Frage beschäftigen, heute Nachmittag, was hat das Buch Esther uns denn zu bedeuten? Denn natürlich, wie alles in der Bibel, ist auch dieses Buch zu unserer Belehrung geschrieben. Es hat eine ganz praktische Bedeutung für unser tägliches Leben. Und vor allen Dingen, dieses Buch aus dem Alten Testament weist uns auch auf den Herrn Jesus Christus hin. Der Jesus hat den Juden einmal gesagt, ihr erforscht die Schriften, da gehört das Buch Esther dazu, die alttestamentlichen Schriften, und sie sind es, die von mir zeugen. Also im Buch Esther finden wir auch, ich nehme es mal vorweg, in der Person Mordokais einen Hinweis auf die Person unseres Herrn. Wie gesagt, dieses Buch ist ein historisches, ein geschichtliches Buch und hat doch zugleich eine tiefe prophetische Bedeutung. Ich möchte heute Nachmittag zuerst eine Einleitung, und zwar eine etwas ausführlichere Einleitung in dieses Buch geben. Diejenigen, die schon öfter hier waren, die wissen, dass ich das eigentlich immer so mache, eine etwas ausführlichere Einleitung. Und dann werden wir versuchen, im zweiten Teil, im Überblick, ein wenig den Text zu besehen und daraus die prophetischen und praktischen Anwendungen für uns zu ziehen. Nun, wir haben schon gehört von Bernd, das Buch ist ein besonderes Buch. Zum einen ist es eines der beiden Bücher, das den Namen einer Frau trägt, Ruth und Esther, wir kommen darauf zurück. Und das zweite, vielleicht noch besonderere Merkmal dieses Buches ist, dass man in diesem Buch den Namen Gottes nicht ein einziges Mal findet. Und wir werden uns gleich die Frage stellen, warum ist ein Buch, das in der Bibel steht, ein Buch, das nicht ein einziges Mal den Namen Gottes nennt? Das muss uns auffallen. Wir werden darauf später eine Antwort finden. Zunächst einmal gilt eben auch für das Buch Esther, selbst wenn der Name Gottes nicht erwähnt wird, das, was Paulus an Timotheus schreibt, alle Schrift, und das schließt das Alte Testament ein, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das heißt, das Buch Esther ist also auch dazu gegeben, uns zu belehren, uns zu unterweisen, was unser praktisches Leben, unsere Lebensführung betrifft. Zunächst mal ein paar Informationen zu dem geschichtlichen Hintergrund dieses Buches. Die Ereignisse dieses Buches finden statt zur Zeit des persischen Weltreichs, des zweiten großen Weltreiches aus biblischer Sicht, von etwa 550 bis 330 vor Christus. In dieser Zeit befindet sich das Volk Gottes Israel unter der Regierung dieser Reiche, dieser irdischen Reiche, unter der Regierung der Nationen. Für das Volk Israel war das eine Zucht, Maßnahme Gottes, weil sie ihn verlassen hatten. Dieses Buch spielt also zur Zeit der Zeiten der Nationen, von der Herr Jesus spricht, also der Zeit, wo die Nationen über diese Erde regieren. In den Büchern Esra und Nehemia, die ihr ja zuletzt hier auch behandelt habt, sehen wir, dass ein kleiner Teil der nach Babylon verschleppten Juden, die dort im Exil gelebt hatten, nach Jerusalem zurückgekehrt waren, um das Haus Gottes zu bauen. Das beschäftigt uns besonders im Buch Esther. Aber es waren eben nicht alle, sondern ein ganzer Teil dieser Juden war im Exil geblieben. Nun, hier regiert König Ahasverus. Wir haben von ihm gelesen in unserem ersten Vers. Dieser König kommt sehr häufig vor in diesem Buch. In der Geschichte ist er bekannt als Xerxes der Erste. Er hat von 485 bis 464 vor Christus regiert. Er war der Sohn von König Darius, den wir im Buch Esther finden, und der Vater des Königs Artasaster, den wir ebenfalls im Buch Esra und dann auch im Buch Nehemia wiederfinden. Dieser König Ahasverus war ein überaus mächtiger König. In Daniel 11 können wir etwas über ihn lesen und da sehen wir, welche eine große Macht dieser König hatte. Das Buch Esther zeigt uns, dass er ein überaus reicher König war, der über ein sehr, sehr großes Vermögen, über einen sehr, sehr großen Reichtum verfügte. Und wir sehen auch im Buch Esther, das haben wir am Anfang gelesen, dass er über ein sehr, sehr großes Reich regierte. Zur Zeit dieses Königs Ahasverus hat das Persische Reich wohl seine Blütezeit erlebt. Allerdings hat dieser König, Xerxes I., auch einen sehr wichtigen Krieg verloren, nämlich den Krieg gegen das aufstrebende Griechenland. In Geschichtsbüchern kann man das nachlesen. Seeschlacht von Salamis im Golf von Piräus, 480 vor Christus. Das fällt genau in die Zeit, über die wir im Buch Esther lesen. Allerdings fällt auf, dass die Bibel über diese Schlacht, diese wichtige Schlacht gegen Griechenland, nichts berichtet. Für Gott, der eben seine Geschichte etwas anders schreibt, als Menschen Geschichte schreiben, war dieser Krieg nicht so wichtig. Rein geschichtlich gehört er zwischen Esther 1 und Esther 2. Die Ereignisse, die uns hier im Buch Esther beschrieben werden, finden zeitlich statt zwischen Esra 6 und Esra 7. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass das Buch Esra uns über zwei Rückkehren spricht aus Babylon nach Jerusalem. Die erste unter Serubabel und Josua, Esther 1 bis 6, und die zweite Rückkehr unter Esra. Und genau dazwischen, in diese Phase, die also zwischen Esra 6 und Esra 7 fällt, finden die Ereignisse statt, die uns jetzt im Buch Esther beschrieben werden. Und es ist die einzige Beschreibung des Lebens der Juden, die eben im Exil geblieben waren. Und das Buch Esther beschreibt uns, wie diese Juden und damit alle Juden im Reich von der Perser fast umgekommen wären. Wenn Gott nicht in letzter Sekunde eingegriffen hätte, wir werden das noch sehen, dann wären alle Juden vernichtet worden. Antisemitismus, ein Schlagwort, das wir heute alle kennen, das passt genau in dieses Buch Esther hinein. Allerdings, und ich habe das gerade schon gesagt, beschreibt Gott die Geschichte eben nicht die Geschichte der Perser, die ist für Gott nicht so wichtig, sondern er schreibt die Geschichte seines Volkes. Es gibt im Englischen ein kleines Wortspiel, diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind, wir haben ja einen englisch sprechenden Bruder heute dabei, es gibt im Englischen ein kleines Wortspiel, das heißt God's history is his story. Also Gottes Geschichte ist seine Geschichte. Er schreibt Geschichte eben anders, als menschliche Geschichtsschreiber Geschichte schreiben. Das merken wir im Buch Esther ganz deutlich. Von dem, was im Buch Esther beschrieben wird, finden wir in den Geschichtsbüchern relativ wenig bis gar nichts. Und das, was die Geschichtsbücher aus dieser Zeit beschreiben, das erwähnt die Bibel nicht. Gott hat eben eine andere Absicht, wenn er sein Buch, die Bibel, schreibt. Ein zweiter Punkt einleitend, ich habe das schon erwähnt, es gibt zwei Bücher in der Bibel, die den Namen einer Frau tragen. Das ist nicht viel, aber es sind diese zwei Bücher, nämlich Esther und Ruth. Und es ist interessant, diese beiden Bücher mal kurz miteinander zu vergleichen, weil sie nämlich Gemeinsamkeiten haben, aber auch große Unterschiede. Das Buch Ruth spielt in der Zeit der Richter und das war auch eine schwierige Zeit. Es war eine Zeit, in der jeder tat, was recht war in seinen Augen, wo also jeder nach seiner eigenen Fasson lebte. Das Buch Esther beschreibt uns eine Zeit, wo Israel unter fremder Herrschaft war. Also der Background ist unterschiedlich und doch in beiden Fällen eine schwierige Zeit. Im Buch Ruth ist Israel das anerkannte Volk Gottes. Im Buch Esther ist Israel nicht mehr das anerkannte Volk Gottes. Das heißt, in dieser Zeit bekennt sich Gott nach außen hin nicht mehr zu seinem Volk, obwohl er die Geschicke seines Volkes natürlich in der Hand behält. Im Buch Ruth sehen wir, wie eine arme heidnische Frau einen reichen israelischen Mann heiratet, nämlich den Boas. Im Buch Esther ist es gerade umgekehrt. Eine arme jüdische Frau heiratet einen reichen heidnischen Mann, nämlich den König von Persien. Das große Thema im Buch Ruth ist das Thema Erlösung. Oder besser gesagt, der Erlöser in der Form Person von Boas. Im Buch Esther ist das große Thema, das wird uns noch beschäftigen, das Thema der Vorsehung. Und beides spricht uns natürlich an. Wir brauchten Erlösung und ich hoffe, wir haben sie alle. Wir kennen den Erlöser, das ist Boas. Aber die Vorsehung Gottes, und das beschäftigt uns dann im Buch Esther, ist eben auch ein sehr wichtiges Thema für unser Leben. Ein dritter Punkt zur Einleitung. Es ist immer gut, wenn wir uns fragen, wann ist denn ein Buch entstanden? Wer hat es geschrieben und wer war die ursprüngliche Leserschaft Manchmal wissen wir das, manchmal wissen wir das nicht. Wenn wir es wissen, hilft es uns zum Verständnis des Buches. Nun, Entstehungszeit. Ich habe schon gesagt, das Buch Esther spielt in der Zeit der Regierung von Artasaster und wir können davon ausgehen, dass das Buch kurz nach dem Tod, nach dem Ende der Regierung von Artasaster im Jahre 464 geschrieben worden ist. Also ein sehr, sehr altes Buch, aber immer noch aktuell. Wer nun der Verfasser dieses Buches ist, wissen wir nicht ganz genau. Die jüdische Tradition gibt unterschiedliche Namen an. Einige sagen, es war Mordechai, andere sagen, es war Esra, andere nennen Nehemia. Aber im Grunde genommen ist das auch nicht ganz so wichtig. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht aus einem ganz alten englischen Kommentar. Und da heißt es, ich lese das mal vor, wer immer der Verfasser war, niemand, der nicht an Gott glaubte, kann dieses Buch geschrieben haben. Und kein an Gott Glaubender kann es lesen, ohne zu empfinden, dass sein Glaube dadurch gestärkt wird. Ich denke, das hilft uns weiter. Der Verfasser ist jemand, der Gott glaubte, der sehr verbunden war mit dem Volk Israel. Und wenn wir dieses Buch lesen, ja, dann können wir es nicht lesen, ohne dass unser Glaube dadurch gestärkt wird, weil wir gerade in diesem Buch etwas lernen über die Vorsehung Gottes, über die Hand Gottes, die im Leben seiner Kinder mächtig ist. Die ursprüngliche Leserschaft dieses Buches werden die Juden in Jerusalem und vielleicht auch darüber hinaus gewesen sein. Und es muss zur Stärkung des Glaubens dieser Juden gewesen sein, die ja unter fremder Herrschaft standen, dass sie aus dem Buch Esther entnehmen konnten, Gott hält seine Hand über uns. Gott verlässt uns nicht, Gott ist da, auch wenn wir unter fremder Herrschaft stehen, auch wenn wir bedroht werden. Ein vierter einleitender Gedanke, etwas darüber, wie authentisch dieses Buch ist und welchen Platz es im Kanon, in der Gesamtheit der Bibelbücher einnimmt. Nun, es hat immer wieder Menschen gegeben, auch Christen gegeben, die die Echtheit dieses Buches als göttlich inspiriert in Zweifel gezogen haben. Und man hat dafür auch einige Argumente gebracht, zu sagen, das Buch Esther ist kein Buch, das in die Bibel gehört. Zum einen, es gibt keine Zitate im Neuen Testament aus dem Buch Esther. Das muss uns allerdings nicht so überraschen, denn das gilt auch noch für andere Bücher des Alten Testamentes. Man hat gesagt, es gibt keine Textfunde am Toten Meer. Dort hat man sehr viele Textfunde gemacht über die meisten Bücher des Alten Testamentes, aber eben nicht über das Buch Esther, aber auch das gilt für andere alttestamentliche Bücher. Und das Hauptargument, was man angeführt hat, ist, was ich schon gesagt habe, dass der Name Gottes in diesem Buch nicht genannt wird. Und trotzdem, wir haben eben gehört aus diesem Zitat, kein Glaubender kann es lesen, ohne dass sein Glaube dadurch gestärkt wird. Auch wenn der Name Gottes in diesem Buch nicht genannt wird, wenn wir es lesen, spüren wir deutlich, dass Gott in diesem Buch redet. Nun, die Juden haben dieses Buch immer in großen Ehren gehalten und haben es auch zur Heiligen Schrift gezählt. Und diejenigen, die an die wörtliche Inspiration der Bibel glauben, die Gott kennen als ihren Vater, die den Herrn Jesus Christus als ihren Heiland kennen und mit ihm leben möchten, werden nicht daran zweifeln, dass dieses Buch tatsächlich ein Buch ist, das Gott uns gibt. Denn wir lernen aus diesem Buch viel für uns. Wir benutzen ja eine deutsche Bibel. Wenn man eine hebräische Bibel aufschlägt, dann sieht man, dass das Buch Esther ein Teil der sogenannten fünf Rollen ist. Und diese fünf Rollen, die gelten als eine Einheit. Und sie werden an bestimmten Feiertagen der Juden gelesen. Diese fünf Bücher, diese fünf Rollen, das sind das Hohelied, das Buch Ruth, die Klagelieder, der Prediger und eben dieses Buch Esther. Nun, das Hohelied wird zum Passafest gelesen, ein von Gott gegebenes Fest. Das Buch Ruth wird zum Pfingstfest oder zum Fest der Wochen gelesen, auch ein Fest von Gott gegeben. Die Klagelieder werden üblicherweise zum Gedenken der Tempelzerstörung im Jahre 586 vor Christus gelesen. Kein Fest, das Gott angeordnet hatte. Der Prediger wird zum Laubhüttenfest gelesen, wieder ein biblisches Fest aus 3. Mose 23. Und das Buch Esther wird zum sogenannten Purimfest oder Estherfest gelesen. Darüber werden wir später nochmal etwas mehr hören. Das ist eben eine Erinnerung an die Befreiung hier unter der Bedrohung in der Zeit Artasasters. Das Purimfest ist auch kein biblisches Fest oder kein von Gott angeordnetes Fest, so müssen wir es vielleicht formulieren, sondern es ist ein von Mordokai eingesetztes Fest, kann man in Kapitel 9, Vers 21 nachlesen. Und dieses Fest findet im Frühjahr, also nach unserer Monatszählung Februar, März, statt und wird übrigens bis heute noch gefeiert. Und zu diesem Fest wird eben das Buch Esther gelesen. Ja, wenn wir so ein Buch lesen, dann stellt sich eine weitere Frage, das ist der fünfte Punkt der Einleitung. Was ist denn der Zweck dieses Buches? Was will es bezwecken? Was ist die Botschaft des Buches? Und ich möchte mal einen Vers aus dem Psalm 37 oder 2 zitieren. Die kann man sehr gut als Überschrift über dieses Buch setzen. Da heißt es, der Gottlose sinnt gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Das passt sehr gut zu diesem Buch Esther in der Person nämlich dieses bösen Haman. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Auch das bewahrheitet sich hier. Sein Tag, das kann der Tag des Gottlosen sein, der gerichtet wird. Es kann der Tag Gottes sein, an dem er den Sieg erringt. Beides passt sehr gut zum Buch Esther. Der Gottlose sinnt, macht sich Gedanken gegen den Gerechten, der mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Gott steht darüber, der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Ich möchte mal fünf große Lektionen nennen, die uns dieses Buch Esther zeigt. Das erste, Gottes Fürsorge und Vorsorge für sein Volk. Und das können wir direkt auf uns übertragen. Gottes Fürsorge und Vorsorge für uns. Das zweite, die Ermutigung des Überrestes, der in Israel war und dort das Haus Gottes baute und auch später dann die Stadt Jerusalem. Dieses Buch ist auch für uns eine Ermutigung. Das dritte ist, dass wir eine deutliche Warnung vor Antisemitismus finden in diesem Buch. In Sacharja 2 sagt Gott, wer sein Volk Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Und genau das sehen wir hier im Buch Esther. Gott ist da an dieser Stelle sehr, sehr empfindlich. Selbst wenn die Juden, die da im persischen Reich zurückgeblieben waren, der Aufforderung Gottes zurückzukehren nach Jerusalem nicht gefolgt waren, passt Gott doch auf sein Volk auf. Das vierte, ich habe das schon kurz erwähnt, wir werden das gleich noch etwas vertiefen. Wir haben in diesem Buch prophetische Hinweise im Blick auf das Volk Israel und die noch kommende Drangsal. Und fünftens, auch das habe ich schon gesagt, es gibt eine ganze Reihe ganz praktische Unterweisungen für uns in diesem Buch. Das mal so ganz grob zusammengefasst, der Zweck dieser Niederschrift. Jetzt habe ich öfter erwähnt, dass dieses Buch eine prophetische Bedeutung hat und das ist jetzt der sechste Punkt meiner Einleitung. Das wird uns eigentlich den ganzen Nachmittag immer etwas mitbegleiten. Was ist die prophetische Bedeutung dieses Buches? Nun, das Volk Israel war damals und ist bis heute unter die Nationen zerstreut. Diese Zeiten der Nationen, wo also heidnische Könige regieren, diese Zeit dauert an. Der Sitz der Regierung ist nicht in Jerusalem, sondern das Volk Israel ist abhängig von der Gunst anderer. Das ist bis heute so und das wird so lange so bleiben, bis der Jesus zurückkehrt und sein Reich in Macht und Herrlichkeit aufrichtet. Israel wird von Feinden bedroht und ist dem Tod preisgegeben. Genau das wird in der Zukunft so sein. In der großen Drangsal, die über Israel kommt, die Drangsal Jakobs, wird Israel von seinen Feinden bedroht. Und zwar so bedroht, dass man fast davon ausgehen muss, dieses Volk geht unter. Und dann sehen wir, wie in diesem Buch Esther das ganze Volk Israel, die Juden damals als Repräsentant dieses Volkes, auf eine wirklich wunderbare Weise durch den Mordekai gerettet werden. Und das weist hin auf die Rettung des Überrestes aus den Juden in der Zeit der großen Drangsal, unmittelbar vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Das wird etwas deutlicher, wenn wir uns mal diese fünf Hauptpersonen, Protagonisten dieses Buches anschauen. Es gibt noch andere Namen, die erwähnt werden, aber mal diese fünf, das sind die Hauptfiguren in diesem Buch. Das ist der König Ahasveros, das ist seine erste Frau Vasti, die sich weigert, zu dem Fest des Königs zu kommen, wie wir das in Kapitel 1 finden werden, und die dann abgesetzt wird. Das ist drittens der Jude Mordekai in Verbindung mit seiner Pflegetochter, Adoptivtochter oder Cousine Esther. Das ist die vierte Person, die eine große Rolle spielt. Und das ist eben fünftens dieser böse Haman. Wenn wir uns diese fünf Personen einmal anschauen, dann wird uns deutlicher, was die prophetische Bedeutung ist. Der erste ist Ahasveros oder Xerxes der Erste. Sein Name bedeutet Fürst der Fürsten. Historisch, ich habe das schon erwähnt, ein persischer König, der sehr mächtig ist, der sehr reich ist, der auch sehr egozentrisch ist in seinem Verhalten, der aufbrausend ist, der sehr spontane Entscheidungen trifft, ein typischer Regent der damaligen Zeit. Aber, und das mag uns jetzt überraschen, wenn wir ihn prophetisch erklären, dann ist dieser Ahasveros tatsächlich ein Hinweis auf Gott. Und zwar auf Gott in seiner Allmacht, in seiner herrschenden und regierenden Macht. Ich würde persönlich nicht so weit gehen und sagen, Ahasveros ist ein Bild von Gott, aber er ist in diesem Punkt, in der herrschenden Macht, in der Regierung, die er hat, ein Hinweis auf Gott. Nun mag das überraschen, aber ich möchte nur mal daran erinnern, dass der Pharao in Ägypten, im ersten Buch Mose, nicht im zweiten Buch Mose, aber im ersten Buch Mose, der Pharao in Ägypten, der den Josef erhöht, auch ein Hinweis auf Gott ist. Also so ungewöhnlich ist das nicht, dass ein heidnischer Regent ein Hinweis ist auf Gott. Dieser Ahasveros trifft erst Entscheidungen gegen Israel, und wir werden nachher sehen, was das bedeutet prophetisch, aber dann trifft er Entscheidungen zugunsten dieses Volkes bzw. des Überrestes der Juden. Also prophetisch weist dieser Ahasveros hin auf Gott in seiner herrschenden und regierenden Macht. Die Vasti ist die erste Frau dieses Königs. Sie muss eine sehr schöne Frau gewesen sein. Und als der König dieses Fest gibt und dann seine Frau kommen soll, die Vasti, um ihre Schönheit zu zeigen, da weigert sie sich und will lieber ihr eigenes Fest feiern. Sie wird als Königin abgesetzt und wahrscheinlich wird sie getötet, auch wenn der Text des Buches das nicht direkt sagt, aber davon ist auszugehen. Nun, prophetisch ist diese Vasti ein Hinweis auf die untreue, unechte Christenheit, die in einer Beziehung steht zu Gott, zu dem Herrn Jesus, die ihre Schönheit nicht zeigen will, ihre Beziehung zu Christus und zu Gott leuchtet. nicht ein Hinweis auf die Versammlung nach dem Ratschluss Gottes, sondern auf die unechte Christenheit, von der wir in der Offenbarung lesen, dass der Herr sie ausspeien wird aus seinem Mund, weil sie lauwarm geworden ist. Nur ein Bekenntnis, aber keinen echten Glauben aus Gott. Das wird prophetisch bald geschehen, nämlich dann, wenn der Herr Jesus gekommen ist und alle wahren Gläubigen zu sich geholt hat, dann wird diese nur noch bekennende Christenheit übrig bleiben und sie wird dann sehr schnell verschwinden. Das ist Vashti. Dann kommt als drittes dieser Mordokai, wenn wir ihn rein geschichtlich sehen, ein treuer Jude, der in Susan, der Hauptstadt oder einer der Hauptstädte des Persischen Reiches, wohnte und sich um diese Esther kümmerte, die eine Waise war und keine Eltern mehr hatte. Dieser Mordokai wird von großer Liebe zu seinem Volk gekennzeichnet, zu den Juden, und Gott gebraucht diesen Mann damals als Retter seines Volkes, obwohl er selbst, der Mordokai, mit dem Tod bedroht wurde und um ein Haar an dem Galgen von Haman erhängt worden wäre. Nun, prophetisch ist dieser Mordokai ein Hinweis auf den Herrn Jesus, in seiner zukünftigen Erhöhung, aber auch in seinen Leiden. Ich habe gesagt, Mordokai wurde mit dem Tod bedroht, aber er wurde nicht getötet. Der Jesus wurde getötet. Er hat den Tod erlitten und er wird wie Mordokai einmal der Retter Israels, der Retter der Juden sein. Und wir haben das aus Kapitel 10 gelesen, so wie der Mordokai der Zweite im Reich wurde, des Königs Ahasverus, so wird der Herr Jesus im kommenden Friedensreich, in dem Reich Gottes, die Regierung über diese Erde antreten. Das deutet uns Mordokai an. Als viertes haben wir diese Esther. Auf Jüdisch hieß sie Hadassa. Historisch eine junge Jüdin, eine Vollweise, die von Mordokai adoptiert wurde. Wir sehen, dass sie auf wunderbare Weise durch die Fügung Gottes Königin wird. Sie ersetzt diese Vashti. Und wenn wir uns die Esther so ein wenig anschauen, dann lernen wir von ihr Charakterzüge wie Gehorsam, Treue, Hingabe und auch im entscheidenden Augenblick die nötige Portion Mut, die sie hatte. Prophetisch sehen wir in Esther ein Bild dieses Überrestes der Juden, dieses Überrestes, der keinerlei Rechte hat, auch bei Gott nicht, aber aus Gnaden angenommen wird. Durch die größte Drangsal und Todesbedrohung wird dieser Überrest gerettet werden. Und das Buch Esther ist wirklich prophetisch ein Hinweis darauf, dass Israel eine Zukunft hat. Dass die Verheißungen, die Zusagen, die Gott im Alten Testament seinem Volk gegeben hat, dem Volk Israel, dass sie sich einmal erfüllen werden. Ich verweise nur auf Römer 11, wir wollen das jetzt nicht im Einzelnen lesen, aber Römer 11 zeigt uns sehr deutlich, dass das Volk Israel eine Zukunft hat. Nämlich dann, wenn die Gemeinde, die Versammlung Gottes nicht mehr hier auf dieser Erde ist, dann wird Gott wieder anfangen, seine Beziehung zu Israel aufzunehmen und im tausendjährigen Reich wird Israel mit Christus neu vermählt werden. Dieses Bild der Ehe wird an anderen prophetischen Stellen im Alten Testament gebraucht. Und dann bleibt noch dieser Haman, Empörer oder Widersacher übrig, historisch ein hochrangiger Diener des Königs Ahasverus, ein Mann, der geprägt wird durch Hass, durch Intrigen, der durch und durch böse ist und er nur ein Ziel hat, diesen Mordokai umzubringen und damit auch die Juden. Und das Buch beschreibt uns, wie er dann am Ende an dem Galgen hängt und erhängt wird, den er selbst für Mordokai aufgerichtet hat. Er endet mit dem Tod. Prophetisch weist dieser böse Haman, so wie er in Kapitel 6 genannt wird, auf die satanische Macht hin. die Christus und den Überrest vernichten will. Man hat diesen Haman mit dem Antichristen verglichen und in der Tat, dieser Antichrist, so wie wir ihn im Alten und im Neuen Testament beschrieben finden, ist ein Instrument satanischer Macht, um den gläubigen Juden in der Zukunft das Leben so schwer wie möglich zu machen und sie durch sehr große Leiden gehen zu lassen. Ich fasse das Ganze mal mit einem Zitat zusammen von dem Schweizer Bibellehrer Henri Rostier. Er hat Folgendes dazu geschrieben, und damit verlassen wir dann erstmal die prophetische Bedeutung. Wir kommen nachher nochmal im Text wieder darauf zurück. Er schreibt, die göttliche Macht ist in einer Person vereinigt, Ahasverus. Der Erretter, das Mordokai, wird zu königlicher Würde erhoben und gekrönt. Der erklärte Feind des Volkes, das ist Haman, wird gerichtet und verurteilt. Die heidnische Gemahlin, das ist Vasti, verstoßen. Die jüdische Gemahlin, also Esther, aus ihrer Gefangenschaft herausgeführt und zur Frau des großen Königs erhoben. Der Überrest geht durch die große Drangsal, bis der Befreier, Christus, eingreift. Frieden und Freude folgen auf die große Befreiung. Soweit mal dieses Zitat von Henri Rossier zu der prophetischen Bedeutung. Jetzt möchte ich siebtens, einleitend, nochmal auf diese Besonderheit des Buches zurückzukommen, dass der Name Gottes nicht erwähnt wird. Wie gesagt, das muss uns auffallen, weil das sonst in keinem anderen Bibelbuch der Fall ist. Und es gibt auch keinen Hinweis auf andere religiöse Handlungen in diesem Buch, wenn man mal von dem Fasten absieht. Wir finden kein Gebet in diesem Buch erwähnt. Wir sind uns sicher, dass Mordokai und Esther gebetet haben, aber es ist interessant, dass der Heilige Geist nichts davon schreibt, dass sie gebetet haben. Nochmal, das Fasten war sicherlich mit Gebet verbunden, aber es wird nicht über Gebet gesprochen. Das Gesetz der Juden wird nur einmal beiläufig erwähnt, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Wir lesen nichts von einem Opfer. Die Festtage, die wir sonst finden in manchen Büchern, werden auch nicht erwähnt. Es gibt eigentlich keine Hinweise auf religiöse Handlungen. Und das ist ganz anders als in den Büchern, die auch gerade in dieser Zeit hier geschrieben worden sind. Esra, Nehemia, Haggai, Sacharja, Malachi, das sind die fünf Bücher, die auch in dieser Zeit hier beschrieben, in dieser Zeit stattfinden oder geschrieben worden sind, da ist es völlig anders. Und natürlich drängt sich die Frage auf, warum ist das so? Das muss ja einen Grund haben, dass Gott uns ein Buch gibt, wo sein Name nicht vorkommt und wo auch keine sonstigen religiösen Handlungen vorkommen. Warum ist das so? Und ich denke, der Grund ist, dass Gott sich in seiner Regierung nicht öffentlich zu diesen Juden bekennen kann, die eben nicht nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Gott hatte seinem Volk die Möglichkeit gegeben, hatte das ja vorher schon angekündigt, dass nach der 70-jährigen Gefangenschaft sie wieder zurückgehen konnten in ihr Land. Und unter König Kores kam dann diese Aufforderung, zurückzugehen. Und dann waren es nur, ich glaube, 42.000 oder 43.000 Juden, die zurückkehrten. Alle anderen blieben zurück im Persischen Reich. Und das konnte Gott nicht gefallen. Deshalb bekennt sich Gott nicht offen zu diesen Juden. Er kümmert sich um sie. Wir werden das sehen in seiner Vorsehung, aber er bekennt sich nicht. Und es ist gesagt worden, Gott redet im Buch Esther nicht, aber er handelt. Seine Stimme ist nicht zu hören, aber der Finger Gottes ist in diesem Buch nicht zu übersehen. Man kann dieses Buch nicht lesen, ohne eigentlich in jedem Kapitel deutlich den Finger Gottes zu sehen. Und jetzt zitiere ich nochmal einen alten Bibelausleger, John Nelson Darby, der hat dazu Folgendes gesagt. Es ist oft bemerkt worden, dass der Name Gottes im Buch Esther nicht zu finden ist. Das ist kennzeichnend. Gott zeigt sich nicht. Doch hinter der Macht und den Fehlern jenes Thrones, dem die Regierung der Welt zugefallen ist, hält Gott die Zügel durch seine Vorsehung. Er wacht darüber, dass seine Vorsätze erfüllt werden. Er sorgt für sein Volk, wie immer ihr Zustand oder die Macht ihrer Feinde sein möge. Gott kümmert sich um sein Volk. Und das tut er heute noch genauso, wie er es damals getan hat. Manchmal hört man das Reden Gottes nicht, aber die Hand Gottes, den Finger Gottes, den sehen wir immer ganz, ganz deutlich. Gottes Vorsehen, das ist vielleicht die größte praktische Lektion dieses Buches. Gott handelt hinter der Szene. Man sieht ihn nicht, aber er bewegt alles. Im Buch Hiob lesen wir folgenden Satz. Kapitel 35, Vers 14. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, du siehst ihn nicht, die Rechtssache ist vor ihm, so harre oder vertraue auf ihn. Das war damals so für diese Juden unter der Regierung Artasasters. Sie sahen Gott nicht, sie hörten ihn nicht reden und doch nimmt Gott ihre Sache in die Hand. Und das, was nötig war damals, das ist das, was heute nötig ist, dass wir Gott vertrauen. Das ist die alte Frage, die Menschen Gottes immer wieder bewegt hat. Warum lässt Gott Leid zu? In Psalm 74 stellt Asaf die Frage, bis wann, o Gott? Die Frage wird der Mordecai sich gestellt haben. Diese Frage wird Esther sich gestellt haben. Bis wann, o Gott? Und wie viele Gläubige zu allen Zeiten haben diese Frage gestellt? Bis wann, o Gott? Vielleicht haben wir die Frage auch schon gestellt in Schwierigkeiten. Bis wann? Nun, den Zeitpunkt bestimmt Gott. Wir würden aus unserer Sicht sagen, es war in allerletzter Sekunde im Buch Esther, dass Gott eingegriffen hat. In allerletzter Sekunde, sonst wäre der Mordecai am Galgen gehangen. Aber Gott greift ein, in allerletzter Sekunde. Und das Vertrauen, das wollen wir zu unserem Gott haben. Ich nenne jetzt mal aus dem Buch heraus ein paar Beispiele für die Vorsehung Gottes. Warum setzt Ahasverus die Königin Esther ab, Vasti ab und setzt Esther an ihre Stelle? Da hat Gott seine Hand im Spiel, dass das so geschieht. Dieser Hegai, dieser königliche Beamte, der sich um die Frauen kümmern sollte, von denen der König eine auswählen sollte als neue Königin. Warum findet der Hegai Gefallen an Esther? Ausgerechnet an Esther. Waren die jungen Frauen der Perser nicht auch schön? Mit Sicherheit waren die auch schön. Aber Hegai kümmert sich gerade besonders um Esther. Gott hat seine Hand im Spiel. Warum ist der Mordecai gerade im Hof des Königs, im Tor des Königs, als die beiden Knechte des Königs diese Verschwörung gegen den König planen? Und warum kriegt der Mordecai das mit? Dafür hat Gott gesorgt. Warum kann der König eine Nacht nicht schlafen? Eine schlaflose Nacht. Eigentlich etwas völlig Belangloses, aber warum schläft der König ausgerechnet in der Nacht nicht, als am nächsten Tag der Mordecai am Galgen sterben sollte? Gott hat für diese schlaflose Nacht gesorgt. Der Haman plant diese Vernichtung von Mordecai und er wirft das Los. Und warum kommt es so, dass dieser Vernichtungsplan durch das Los erst nach fast 12 Monaten ausgeführt werden soll und nicht sofort? Da hat Gott für gesorgt. Warum wird anstelle von Mordecai Haman getötet? Und Mordecai, der getötet werden sollte, wird erhoben. Dafür hat Gott gesorgt. Warum wird die Vernichtung der Juden auf eine fast wundersame Weise vernichtet? Gott hat dafür gesorgt. Das ganze Buch Esther atmet die Vorsehung Gottes. Dieses Handeln Gottes hinter der Szene. Nochmal, das ist für uns die große praktische Bedeutung dieses Buches, die uns einfach Mut macht, dieser Führung Gottes zu vertrauen, selbst wenn wir sie nicht sehen. Gott hat in seinem Handeln immer ein Ziel vor Augen. Und das Ziel Gottes, das wird ganz sicherlich erreicht werden. Und doch handelt Gott eben oft so, dass wir das Ziel nicht erkennen. Dass wir nicht sehen, auf welchem Weg Gott das Ziel erreichen wird. Das bleibt uns oft unklar und trotzdem wissen wir, dass Gott alles in der Hand hält und zu keiner Sekunde den Überblick verliert. In deinem und meinem Leben verliert Gott nicht die Übersicht. In deiner und meiner Familie verliert Gott nicht die Übersicht. Im Handeln mit dem Weltgeschehen verliert Gott nicht die Übersicht. Wir könnten vielleicht manchmal denken, auch in unserer Zeit heute, in der wir leben, wo christliche Werte den Bach runtergehen, ja, kümmert sich Gott nicht darum? Warum wird alles immer gottloser, immer unchristlicher, immer feindseliger? Warum? Bis wann, oh Gott? Das ist eine Frage, die stellen wir uns und wir könnten in großer Sorge sein darüber. Aber wir dürfen trotzdem Gott vertrauen. Er verliert die Übersicht nicht. Er hält alles in seiner Hand, so wie damals im Buch Esther. Mal ein paar Punkte zur Vorsehung Gottes, wie wir sie gerade auch im Buch Esther sehen. Das Erste, die Vorsehung Gottes ist oft nicht erkennbar. Im Psalm 77 lesen wir, im Meer ist dein Weg und deine Pfade sind in großen Wassern und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Im Meer ist dein Weg. Können wir im Meer einen Weg erkennen? Nein. Pfade in großen Wassern, Fußspuren im Wasser sind für uns nicht zu erkennen. Das ist unmöglich. Wenn wir durchs Wasser gehen, hinterlassen wir keine Fußspuren. Wenn wir am Strand sind und laufen über Sand, sieht man die Fußspuren. Sobald wir ins Wasser gehen, sieht man keine Fußspuren mehr. Gottes Weg ist eben oft im Wasser, so dass wir ihn nicht erkennen können. Gottes Vorsehung ist allumfassend. Kleine und große Dinge sind in Gottes Hand. Römer 8 sagt uns, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Die kleinen und die großen. Im Buch Esther, eine schlaflose Nacht. Was eine schlaflose Nacht? Dass ein König mal nicht schlafen kann, ist nichts Besonderes. Eine Kleinigkeit. Aber Gott hat die schlaflose Nacht in seiner Hand. Und die großen Dinge, der Vernichtungsplan Hamans, hat Gott auch in seiner Hand. Gottes Vorsehung ist allumfassend. Die kleinen Dinge unseres Lebens, wie die großen Dinge, sind in Gottes Hand. Gott benutzt Umstände, er benutzt Ereignisse und er benutzt auch Menschen, um seine Pläne zu erfüllen. Und manchmal benutzt er sogar seine Feinde. Die bösen Juden, die den Herrn Jesus gekreuzigt haben, die Römer, die ihn gekreuzigt haben, feindselige Menschen, was haben sie denn getan? Apostelgeschichte 4, Vers 28 sagt uns, sie haben Gottes Plan und Gottes Ratschluss ausgeführt. Gott hat diese Menschen damals benutzt, die den Jesus gekreuzigt haben, um seinen Plan zu vollführen. Und im Buch Esther ist das nicht anders. Gott benutzt diesen bösen Haman, um sein Ziel zu erreichen, dass Mordecai zum zweiten Mann im Reiche der Perser erhoben wird. Gott benutzt Umstände, Ereignisse und Menschen. Ein vierter Punkt zur Vorsehung. Gott ist in seiner Vorsehung souverän. Nichts und niemand kann sich ihm widersetzen. Wenn wir die ganze Dramaturgie in dem Buch Esther mal nachlesen und das nochmal so auf uns einwirken lassen, dann müssen wir eigentlich dahin kommen zu sagen, es wäre fast unmöglich gewesen, dass der Plan von diesem bösen Haman nicht aufgegangen ist. Eigentlich musste alles zu diesem Punkt führen, dass der Plan Hamans sich erfüllte. Aber in einer einzigen Nacht legt Gott den Hebel um und plötzlich sieht die Welt völlig anders aus. Gott ist absolut souverän. Es kann sein, dass in unserem Leben alles so läuft, dass wir sagen, es ist gegen uns. Wir haben so viele Fragezeichen. Und dann kann es sein, dass Gott in einer Nacht, in einer Sekunde, den Hebel umlegt und plötzlich ist alles anders. Der Haman stellt im Grunde seinen eigenen Galgen auf. Dafür sorgt Gott. So souverän ist Gott. Ja, und Gottes Vorsehung erreicht immer ihr Ziel. Da können wir sicher sein. Nochmal aus dem Buch Hiob. Elihu fragt den Hiob, warum hast du gegen Gott gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Das ist so. Der Mordecai war ein gottesfürchtiger Jude und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er sich oft die Frage gestellt hat, Gott, warum greifst du nicht ein? Gott, warum lässt du das zu? Das kann doch nicht sein. Die Frage ist verständlich. Und Gott wartet. Gott wartet bis zu einem Punkt, wo er dann eine erkennbare Antwort auf diese Frage gibt. Das ist die Vorsehung Gottes, vielleicht, ich sage das nochmal, die größte Lektion für uns in diesem Buch. Wir müssen auf das Ende sehen. Am Ende wird abgerechnet. Wir möchten natürlich gerne schon immer wissen, wie die Dinge ausgehen. Das ist typisch menschlich, das ist auch verständlich. Das kennen wir alle. Aber wir müssen halt manchmal lernen zu warten. Aber es kommt auf das Ende an. Nun, das Buch Esther, das ist jetzt der achte und letzte Punkt der Einleitung, gliedert sich in zwei große Teile. Die ersten vier Kapitel beschreiben uns die Bedrohung der Juden und der zweite Teil ab Kapitel 5 zeigt uns die Rettung und den Triumph der Juden. Und ich lasse jetzt die Einleitung hier folgen. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Diejenigen, die sich das zu Hause nochmal ein wenig näher anschauen können, die können sich hier diese Gliederung anschauen. Nur ganz grob, das erste Kapitel beschreibt uns dieses Gastmahl von Ahasverus. Es zeigt uns, wie die Vasti sich weigert, zum König zu kommen und dann abgesetzt wird. In Kapitel 2 sehen wir, wie der König Ahasverus eine neue Königin sucht und dann auch in Esther eine Königin findet. In Kapitel 3 sehen wir diesen bösen Haman, der auf den Plan tritt, der von dem König geehrt wird und der dann diesen Plan fasst, die Juden zu vernichten. Kapitel 4 zeigt uns, wie Mordecai und Esther von diesem Plan erfahren und wie Esther sich dann beim König einsetzen will für die Juden. Dann im zweiten Teil, Kapitel 5, sehen wir, dass Esther zu dem König geht, dass es dort ein Gastmahl gibt und wir lernen noch einmal diesen Plan Hamans kennen, den Mordecai zu töten. Dann in Kapitel 6 ändert sich die Szene. Statt Mordecai zu töten, muss Haman diesen Mordecai ehren. Kapitel 7 zeigt uns, wie Esther sich dann noch einmal einsetzt und wie dann Haman gerichtet wird. In Kapitel 8 sehen wir, wie Mordecai die Stellung Hamans bekommt. Wie Esther sich jetzt für das Volk einsetzt, der König erlässt dieses Dekret, dass die Juden gerettet werden können. Die Juden freuen sich über die Rettung. Kapitel 9 beschreibt uns die Rache, die die Juden an ihren Feinden nehmen und wie dann dieses Purimfest eingesetzt wird. Und Kapitel 10, wir haben das gelesen, beschreibt die Größe Mordecais. So viel mal zur Gliederung dieses Buches. Jetzt wollen wir anfangen mit dem eigentlichen Text. Und Kapitel 1, die ersten 8 Verse beschreiben uns dieses Gastmahl des Königs. Wir haben etwas davon gelesen. Wir lesen Vers 4 von dem herrlichen Reichtum seines Königreiches, von der glänzenden Pracht seiner Größe. Dann gibt es ab Vers 5 ein zweites Fest und wir sehen in Vers 7, dass der König gibt nach der Freigebigkeit des Königs. Es ist also für alle reichlich da. Nun, wir lernen in diesem ersten Abschnitt, dass der König Ahasverus eine große Macht hat, dass er großen Reichtum hat, aber dass er das nicht für sich behält. Er zeigt das seinem Volk und er teilt es auch mit seinem Volk. Und wenn wir das praktisch anwenden, dann sehen wir in diesem Gastmahl sicherlich ein Symbol des Evangeliums, in dem Gott uns Menschen reich beschenkt. Ich habe einleitend gesagt, Ahasverus ist ein Hinweis auf Gott in seiner regierenden Macht. Und hier sehen wir, Gott hat etwas, was er mit uns teilen möchte. Und ich möchte 8 Lektionen jetzt daraus ableiten. Für uns 8 Lektionen, die mit dem Evangelium zu tun haben. Das Erste, was wir, wenn wir den Abschnitt lesen, lernen, ist, dass das Gastmahl für alle Bewohner in Susa galt. Niemand war davon ausgenommen, jeder konnte kommen. Nun, wenn wir an das Evangelium denken, dann lernen wir, dass Gott ein Heiland Gott ist, der will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Jeder kann und soll an dem Segen Gottes teilhaben. Gott lädt jeden Menschen ein. Wir denken an das Hochzeitsmahl, das dieser König seinem Sohn bereitet, wovon der Jesus spricht in Matthäus 22. Und dann heißt es so schön, alles ist bereit. Der König feiert dieses große Fest und er lädt alle ein. Gott lädt jeden Menschen ein und das gilt bis heute. Das ist das großartige Angebot des Evangeliums. Das Zweite, was wir lernen, Ahasverus möchte den herrlichen Reichtum seines Königreichs und die glänzende Pracht seiner Größe zeigen. Nun, was zeigt Gott uns im Evangelium? Paulus schreibt in Epheser 2, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte in Christus Jesus. Gott möchte uns beschenken und er gibt nicht knapp, sondern er gibt reichlich. Überragender Reichtum seiner Gnade in Güte. Das Dritte, was wir lernen in Vers 7, heißt es, dass der König freigebig ist. Ach, Gott ist kein knauseriger Gott. Nein, Gott gibt nicht kärglich, sondern Gott gibt immer reichlich. Es gibt manchmal Menschen, die sagen, ach, wenn ich so ein Plätzchen im Himmel habe, dann will ich damit zufrieden sein, das genügt mir. Wisst ihr, das würde unserem Gott nicht gerecht werden. So ein Plätzchen irgendwo an der Tür im Himmel, nein, Gott gibt mehr. Gott möchte uns seinen ganzen Reichtum schenken und nicht nur ein klein wenig. Stell dir vor, da ist jemand, der bietet euch 100 Euro an. Und ihr sagt, naja, also 5 Euro nehme ich, aber die 95 nicht. Das würde den Geber eigentlich beleidigen, oder? Der möchte euch 100 geben und ihr sagt, nee, ich bin mit 5 zufrieden, mehr will ich nicht haben. Den Rest kannst du selber behalten. So ähnlich müssen wir uns das hier vorstellen mit dem Plätzchen im Himmel. Nein, Gott hat einfach mehr für uns. Etwas Viertes, der König hier zwingt niemand zu kommen. Bei der Vasti ist das nachher was anderes, aber die Bewohner von Susa können kommen, aber sie müssen nicht kommen. Es ist alles freiwillig. Nun Gott, wenn wir das anwenden auf das Evangelium, bietet seine Gnade an. Er bietet seinen Segen an. Aber er zwingt niemand, ihn anzunehmen. Das gilt für Ungläubige. Gott zwingt sie nicht. Er gebietet zwar Buße, aber er zwingt keinen Menschen. Aber auch uns Gläubige. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, sagt uns Epheser 1. Wir können das annehmen, wir müssen es nicht. Gott zwingt sich nicht auf. Und wir sehen auch hier, niemand muss bezahlen. Es ist alles Gnade. Aber die Gnade muss angenommen werden. Gott zwingt uns nicht, Gnade anzunehmen. Wir haben einen freien Willen. Das Fünfte, was wir sehen, dieses Gastmahl dauert lange. Sehr lange sogar. Nun, die Gnadenzeit dauert auch lange. 2000 Jahre schon. Wie lange noch, wissen wir nicht. Dieses Gastmahl hörte einmal auf. Und die Gnadenzeit, die Zeit, wo Gott eben Gnade anbietet, hört auch einmal auf. Ich hoffe, dass wir alle, die wir heute Nachmittag hier sind, Ja gesagt haben zu dieser Gnade Gottes in dem Herrn Jesus. Dann ist die Rede hier von Polstern aus Gold und Silber. Nun, das symbolisiert natürlich Herrlichkeit, Gerechtigkeit im Gold, Erlösung. Das wird in dem Silber dargestellt, ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen. Aber diese Polster sprechen von Ruhe. Und in der Herrlichkeit, in der Gerechtigkeit und der Erlösung findet der Sünder Ruhe. Wer den Herrn Jesus Christus, die Gabe Gottes, annimmt, der findet Ruhe für seine Seele. Dann haben wir diese gefärbten Behänge, Marmorsäulen, Pflaster von Alabaster, Marmor, Perlmutt. All diese Einzelheiten, wir können die nicht im Detail auslegen, aber sie zeigen uns etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus und von dem Segen, den wir in ihm haben. Dann sind da silberne Ringe, die erwähnt werden. Das spricht sicherlich von der Erlösung, die Basis für allen Segen ist, den Gott uns gibt. Ja, und dann ist die Rede von Wein. Und der Wein spricht von Freude. Der Wein ist in der Bibel oft ein Symbol für Freude. Natürlich können wir den Wein missbrauchen. Davor warnt uns die Bibel auch. Das ist keine Frage. Aber der Wein ist eben auch ein Symbol für Freude. Und erlöste Menschen, die zu Gott kommen, die an seinem Segen teilhaben, sind Menschen, die große Freude haben. Dann haben wir in den Versen 9 bis 12 vom ersten Kapitel diese Königin Vasti. Und der König fordert sie auf, sie soll kommen, sie soll ihre Schönheit zeigen. Und die Königin Vasti weigert sich, diesen Auftrag des Königs zu erfüllen. Was können wir daraus lernen? Die Vasti als Frau des Königs steht dem König natürlich sehr nah. Und doch weigert sie sich zu kommen. Sie hat ihr eigenes Fest und sie will lieber ihr eigenes Fest feiern. Sie ist schön, aber sie will ihre Schönheit nicht zeigen. Und man könnte sagen, Vasti ist stolz und sie ist auch gegen den König rebellisch. Ich weiß, dass man natürlich auch sagen kann, die Vasti wollte nicht kommen, weil sie meinte, der König würde sie vielleicht missbrauchen, ihre Schönheit missbrauchen. Aber ich denke, wir können daraus doch etwas lernen. Dass jemand, der eine äußerlich nahe Beziehung zu Gott hat, sich doch weigert zu kommen. Und ich habe das vorhin schon kurz gesagt, prophetisch haben wir in dieser Vasti ein Bild der christuslosen Christenheit, die nach der Entrückung übrig bleibt und die dann ihre Beziehung zu Gott verleugnet und ausgespien wird aus dem Mund des Herrn Jesus. Aber wenn wir es praktisch sehen, dann können wir in Vasti Menschen sehen, die ohne Gott glücklich sein wollen. Vasti wollte ihr eigenes Fest feiern. Sie wollte ohne Ahasverus feiern und glücklich sein. Und wir sehen darin Menschen, die sich weigern, dieser Aufforderung Gottes nachzukommen. Hier bei Vasti, ich habe das vorhin schon gesagt, war es nicht mehr freiwillig. Hier war es ein Befehl Gottes, ein Befehl des Königs, dass Vasti kommen sollte. Und es ist tatsächlich so, dass Gott nicht nur die Gnade anbietet, das ist eine Seite, das stimmt, aber Gott gebietet auch Buße. Und nicht zu glauben ist ungehorsam. Nicht zu glauben ist Rebellion gegen Gott. Gott gebietet etwas und der Mensch sagt, nein, ich tue das nicht. Das ist Rebellion. Gott gebietet Buße und ein Mensch, der keine Buße tut, der ist nicht nur ungläubig, sondern er ist auch ungehorsam. Und der Grund ist, dass die eigenen Interessen wichtiger sind als die Einladung Gottes. Vasti wollte lieber alleine feiern. Übrigens, Eva war die Erste, die eine Mahlzeit ohne Gott einnahm. Wir denken an den älteren Bruder des sogenannten verlorenen Sohnes. Der wollte auch lieber alleine feiern. Der wollte alleine Party machen, ohne seinen Vater. Und das ist das, was viele Menschen heute wollen. Glücklich werden, Freude haben ohne Gott. Spaßgesellschaft, wir kennen das. Ein Grund dafür, das Angebot Gottes in dem Herrn Jesus abzulehnen. Dann sehen wir in den Versen 13 bis 22 des ersten Kapitels, wie der König sich dann mit seinen Räten berät, was man tun sollte. Und dann geben ihm seine Berater eben diesen Rat, dass man die Vasti absetzen soll und dass man an ihrer Stelle eine andere Königin einsetzen sollte. Erscheint uns nach unseren Maßstäben heute eine sehr harte Maßnahme. Damals war das in der Kultur nicht so unüblich, dass so etwas geschah. Aber auch das hat wieder eine prophetische Bedeutung. Wir haben gesehen, Vasti, ein Bild der bekennenden Christenheit, die Gott richten wird. Das ist das, was wir hier vor uns haben. Im Neuen Testament lesen wir, dass diese christuslose Christenheit verglichen wird mit Babylon. Offenbarung 17 und 18 kann man das nachlesen. Und wir sehen dort, wie diese Kirche Babylon, diese götzendienerische Kirche der Zukunft, nochmal christuslose Christenheit, alles Ungläubige, gerichtet werden. Aber auch hier gilt wieder ganz praktisch, was passiert, wenn ein Mensch dem Befehl Gottes Buße zu tun nicht Folge leistet? Was passiert, wenn ein Mensch nicht glaubt, wenn ein Mensch nicht gehorcht? Jeder Mensch, der Gott nicht gehorcht, wird gerichtet werden. Gott wird solche Menschen nicht verschonen. Der Zorn Gottes kommt auf einen solchen Menschen. Früher oder später. Aber wer Gott nicht annimmt, und das ist die ernste Seite, die wir deutlich im Neuen Testament finden, wer Gott nicht annimmt, wer Jesus Christus nicht annimmt, diese Gabe Gottes wird gerichtet werden, der Zorn Gottes ist auf ihn und bleibt auf ihn. In Kapitel 2 sehen wir dann, wie der König Ahasverus eine neue Königin sucht. Nun, zwischen Kapitel 1 und 2, das kann man im Bibeltext nicht so direkt erkennen, da muss man etwas genauer schauen, aber in Vers 16 wird das deutlich, liegt eine Spanne von 3 Jahren. Und genau in dieser Zeit fand diese große Seeschlacht mit den Griechen statt, über die die Bibel aber schweigt. Das ist Gott nicht wichtig, ihm ist etwas anderes wichtig und das ist das, was wir jetzt hier finden, dass nämlich nachdem Babylon, diese bekennende Kirche, gerichtet ist, Gott eine neue oder wir könnten auch sagen alte Beziehung sucht. Eine neue Beziehung, nämlich zu seinem Volk Israel. Und das sehen wir in der Person von Esther. Und wir sehen hier in Kapitel 2, wie Esther ausführlich darauf vorbereitet wird. Und so wird der Überrest der Juden in der Zukunft auch vorbereitet auf diese wunderbare Zeit des tausendjährigen Reiches, wo Gott sich aufs Neue mit Israel vermählen wird. Esther, ein Hinweis auf den Überrest. Esther ist hilflos, sie ist mittellos, sie ist eine Weise, sie ist darauf angewiesen, dass ihr geholfen wird. Mordecai hilft ihr. Wir haben schon gesagt, das ist ein Bild auf den Herrn Jesus. Und nur hier in Kapitel 2 wird der jüdische Name von Esther genannt, nämlich Hadassah. Das bedeutet Myrte. Und wer das nachlesen will im Propheten Zacharia, da wird in Kapitel 1 ausführlich über die Myrte gesprochen. Und das ist auch da ein Hinweis auf den Überrest, aber das sei nur am Rande erwähnt. Mordecai eben hier zum ersten Mal erwähnt, ein Hinweis auf den Herrn Jesus, auf den Messias, auf Christus, der sich liebevoll um den Überrest kümmern wird, so wie sich Mordecai um die Esther kümmert. Aber der Mordecai musste eben auch durch sehr tiefe Leiden gehen, durch Todesbedrohung und so wird der Herr Jesus, würde der Herr Jesus aus der damaligen Sicht auch durch tiefe Leiden gehen. Wir wissen, er ist durch Leiden gegangen vor fast 2000 Jahren und hat den Tod erlitten. Aber deshalb kann der Herr Jesus auch mit dem Überrest mitfühlen und nachempfinden, wie es dem Überrest in der Drangsal geht. Nun, das Ganze hat natürlich wieder eine praktische Bedeutung für uns. Esther war hilflos, mittellos, arm und auf Hilfe angewiesen. Ja, und das ist doch genau der Zustand jedes Menschen vor Gott. Das war unser Zustand. Wir waren arm, hilflos, mittellos, auf Hilfe angewiesen. Und der Mordecai, der damals Esther geholfen hat, ist für uns der Herr Jesus, der sich unserer Sache angenommen hat. Dafür wollen wir dankbar sein. Mordecai, ein Hinweis auf Christus, der uns immer zur Seite steht, der uns hilft. Und wir sehen das hier in Kapitel 2, wie auch der Mordecai im Hintergrund die Fäden zieht. Nachdem die Esther dann an den Hof des Königs kommt, sehen wir, wie der Mordecai im Hintergrund für die Esther sorgt, wie er sich weiter um sie kümmert. Und das ist genau das, was der Jesus auch heute für uns tut. Er kümmert sich um uns, auch wenn wir das manchmal gar nicht so wirklich wahrnehmen. Der Jesus, er hat gelitten. Er hat auch von Menschen gelitten. Unter der Hand von Herodes, Pilatus, unter der Hand der Juden, unter der Hand der Römer. Wenn einer nachvollziehen kann, wie es uns geht, dann der Herr Jesus. Er ist in allem in gleicher Weise versucht worden wie wir, sagt uns Hebräer 4, ausgenommen die Sünde. Der Jesus weiß, wie es uns geht. Und so wie Mordecai sich um Esther kümmert, so kümmert sich der Herr Jesus um uns. Nun, dann wird uns ausführlich berichtet in Kapitel 2, ab Vers 8 bis Vers 18, wie die Esther Königin wird. Wir sehen dieser ganze Prozess den damaligen Gepflogenheiten folgend, eben am Hof, zeigt die Vorsehung Gottes. Ihr könnt es zu Hause nochmal nachlesen. Es dauerte eine ganze Zeit, bis die Esther soweit war. Die Esther war schön und doch musste sie auf diesen großen Augenblick, wo sie vor den König trat, vorbereitet werden. Auch hier wieder eine prophetische Bedeutung. Der Überrest wird darauf vorbereitet, mit Gott vermählt zu werden. Ich habe schon über Römer 11 erwähnt, diese abgebrochenen Äste Israel werden wieder in diesen Ölbaum eingepflanzt, wieder mit dem Ölbaum verbunden. Und das Ganze geschieht eben durch große Leiden und durch Prüfung. Dieses Myrrhenöl, die Gewürze, die Salben, die erwähnt werden, sprechen von diesen Leiden, von diesen Prüfungen. Und Mordecai, Christus im Hintergrund, beobachtet alles, was mit dem Überrest passieren wird. Alles geschieht unter der Aufsicht dieses Hegais, den wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben. Man könnte sagen, ein Bild des Heiligen Geistes, der diese Arbeit übernimmt, den Überrest in Übereinstimmung mit Gott zu bringen, vorzubereiten auf diese wunderbare Vermählung mit Christus. Es ist interessant, dass Esther in diesem ganzen Prozess ihre Zugehörigkeit verschweigt. Sie sagt nicht, dass sie Jüdin ist. Dieser Überrest wird sich auch nicht öffentlich zu Christus bekennen am Anfang, erst später. Aber wir sehen doch, dass ja, selbst bevor die Leiden beginnen, bevor die Drangsal beginnt für den Überrest, sie doch schon die Gunst Gottes erworben haben. Esther hat hier die Gunst des Königs erworben. Trotzdem wird der Überrest Israels durch diese großen Leiden gehen. Und wir werden nach der Pause in Kapitel 3 sehen, wie Gott das sogar zulässt. Noch praktisch, 5 Minuten, dann machen wir Pause. Ein paar Punkte dazu, wenn wir das jetzt praktisch anwenden, wie die Esther vorbereitet wird. Wir sehen, Ahasverus trifft die Auswahl und Gott wählt aus. Die Esther wollte eigentlich gar nicht Königin werden. Sie hat nie die Absicht gehabt, Königin zu werden. Und doch wählt Ahasverus sie aus. Nun, hat einer von uns die Absicht gehabt, zu Gott zu kommen? Die Bibel sagt, keiner sucht Gott. Wenn wir mit dem Herrn Jesus in Verbindung gebracht sind und durch den Herrn Jesus in die Nähe Gottes gebracht worden sind, dann ist das, weil Gott uns auserwählt hat. Wir waren Fremde für Gott, so wie Esther eine Fremde war für Ahasverus, und sind doch durch den Heiligen Geist passend gemacht für die Gegenwart Gottes. Das Zweite, was uns passend macht für die Gegenwart Gottes, ist die Person Christi. Vorgestellt hier nochmal in den Myrrhe, den Gewürzen der Salbe, seine Leiden, seine Herrlichkeit. Das nimmt alles weg, was uns unpassend macht für Gott. Das ist die Person des Herrn Jesus. Eine dritte Lektion. Esther konnte nicht bestimmen, wie sie zum König kam. Das bestimmte der König. Niemand von uns bestimmt, wie ein Mensch zu Gott kommt, sondern das bestimmt Gott. Wir suchen nicht den Weg zu Gott und schon gar nicht so einen Weg, wie wir ihn für richtig halten, sondern Gott bestimmt den Weg, wie ein Mensch zu Gott kommt. Und so wie dieser Hegai dabei war, so ist der Heilige Geist derjenige, der heute das Wort Gottes benutzt, um einem Menschen zu zeigen, wie er zu Gott kommen kann. Und dann lesen wir, dass der Ahasverus die Esther lieb hatte. Das ist etwas sehr Schönes. Er hat sie lieb gewonnen. Gott hat uns nicht nur angenommen, sondern er hat uns lieb. Und dann sehen wir, wie ein Gastmahl gefeiert wird. Und wir dürfen daran denken, dass Gott auch für uns einen Tisch bereitet, wo er Gemeinschaft mit uns hat. Wir brauchen keine eigenen Gastmähler ohne Gott. Wir dürfen, wenn ich das mal so sagen darf, feiern mit Gott.